Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsergebnisse sprechen. Dabei darf ich Konrad Bartsch, Bereichsleiter Innovation und Digitalisierung bei der Provinzialversicherung im Podcast begrüßen. Hallo Konrad.
Hallo Martin.
Konrad, schön, dass du da bist, auch persönlich tatsächlich, dass du extra nach Stuttgart gekommen bist. Das ehrt mich sehr und ich möchte natürlich auch transparent machen, dass wir uns schon eine Weile auch kennen und auch schon zusammengearbeitet haben. Deswegen freut es mich auch und ich habe eben erfahren, dass es auch dein erster Podcast ist. Aber ich glaube, das wird für dich als Routinier ganz normal sein. Das wird wahrscheinlich ganz, ganz locker laufen. Aber ich freue mich sehr, dass ich dich gewinnen konnte für den Podcast. Und es geht ja tatsächlich ganz viel um Innovatoren und ich glaube, das trifft sehr gut auf dich auch zu, wenn man mal so deine Vita verfolgt. Und ich hatte eingangs schon gesagt, du bist eben heute im Dienste der Provinzialversicherung. Und ich glaube, nicht alle Hörer wissen, wie der Versicherungsmarkt so funktioniert und wen es da so gibt. Deswegen starten wir doch vielleicht erstmal gleich rein. Wer ist überhaupt die Provinzialversicherung? Wie groß seid ihr? Mit was beschäftigt ihr euch? Und dann gehen wir gerne einfach mal auf dich ein.
Sehr gerne, sehr gerne. Die Provinzialversicherung ist einer der sogenannten öffentlichen rechtlichen Versicherungsgesellschaften. Mhm. Die haben den Ursprung wirklich gehabt in den Regionen. Die waren Monopolversicherer, waren dann aber nur regional zuständig für ihre eigenen Provinzen. Mhm. Daher auch der Name, mhm. Wobei diese Provinzen nicht in ganz Deutschland Provinzen heißen. Unser Pendant in München ist die Versicherungskammer Bayern. Ah, okay. In Stuttgart ist es die Sparkassenversicherung Stuttgart. Und in Nordrhein-Westfalen und in Münsterland und auch im Norden waren es die Provinzialversicherungsanstalten. Und wir sind denn dann zuständig für diese Regionen bis hin nach oben nach Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Wir bieten an Sachversicherungen, mhm. sogenannte Wohngebäude, Hausratversicherung, aber auch gewerbliche Versicherung mhm. und Lebensversicherung. Keine Krankenversicherung. Das ist so ein bisschen unser Steckenpferd.
Okay, verstanden. Aber du bist auch, kann man auch, glaube ich, klar sagen, du bist der Versicherungsbranche eigentlich immer treu geblieben. Ne? Also ich glaube, du hast ja erstmal auch noch eine Station bei der AXA sehr, sehr lange gehabt und du bist Versicherungskaufmann auch. Also das heißt, du bist dieser Branche eigentlich schon immer treu geblieben, oder?
Ich bin so ein ganz reiner Versicherungsheini. Ich habe das mal richtig gelernt. Habe das dann im Studium auch vertieft mit dem Studium der Versicherungswissenschaft in Köln. Mhm. War damals ein sehr großer, renommierter Lehrstuhl. Mhm. War dann bei der ERGO einige Jahre, dann sogar nochmal zu den Versicherungsforen nach Leipzig. Mhm. Das ist ein kleines Spin-off. Dann einige Jahre bei der AXA und jetzt seit 5 Jahren bei der Provinzial.
Okay, was würdest du sagen, warum bist du so lange der Branche treu geblieben? Weil die Versicherungsbranche ist ja wahrscheinlich so im Volksmund jetzt nicht die innovativste Branche, so wirkt es zumindest natürlich als für Außenstehende oft. Jetzt bist du aber ja jemand, der ja schon sehr progressiv, sehr innovativ denkt. Von daher, ist die Versicherungsbranche innovativ? Was ist da so deine Erfahrung nach den ganzen Jahren?
Na, im Grunde genommen schon.
Ja, okay.
Nee, die Branche selber ist extremst innovativ,
okay.
Weil die Branche versichert auch immer alle neuen Risiken, die mhm. auf den Markt kommen. Mhm. Mein bestes Beispiel während meiner Ausbildung, da kamen gerade die Windräder auf. Ich habe in den 90ern die Ausbildung gemacht und es kamen Windräder auf. Und das war die sogenannte technische Versicherung, die dann versichert werden musste. Mhm. Und die Versicherungsbranche ist ja ein Risikoausgleich im Kollektiv. Das heißt, etwas, was ein Einzelner im Schadenfall nicht bezahlen könnte, wird über mehrere Versicherte im Kollektiv ausgeglichen, in der Zeit und im Kollektiv. Mhm. So ist die Kalkulation dieser Risiken. Aber dann gibt es immer Leute, die sich dann darüber Gedanken machen, was für eine Schadeneintrittswahrscheinlichkeit kann entstehen, wie versichern wir das, wie können wir das in regelmäßige Prämien einzahlen. Mhm. Also die Versicherungsbranche ist immer am Puls der Zeit und muss immer am Puls der Zeit auch bleiben. Oder Cyberrisiken, also das ist das Beispiel aus der heutigen Zeit.
Ja.
Ne, wie entwickelt sich das auch mit zunehmenden Risiken jetzt durch russische Trolle und nordkoreanische Trolle?
Ja.
Also die Versicherungsbranche muss innovativ sein. Mhm. Was die eigenen Produkte anbelangt oder was jetzt weg vom Kerngeschäft ist, da gibt es sicherlich Ausbaupotenzial. Die ist schon sehr stark auf ihren Kernversicherungsprodukten, aber innerhalb dieser Kernversicherungsprodukte war die schon immer innovativ und sonst gäbe es die auch nicht seit so vielen Jahren.
Absolut,
seit dem Mittelalter, ja. Seit den ersten großen Bränden, als die Städte Hamburg und was nicht alles, das war der Ursprung der Provinzial. Mhm. 1676, die große Wahnsinn, Hamburger Brand. Und auch da ging es um die Versicherbarkeit solcher Risiken und die Einführung von Feuerwehren wäre niemals ohne die Mitwirkung von solchen Versicherungsanstalten entstanden.
Okay, ja, fairer Punkt. Also das heißt natürlich natürliche Anpassung eben immer an die Rahmenbedingungen. Okay, klar. Und trotzdem ist aber so, ich meine, bezüglich Risiko ist man ja wahrscheinlich zwangsläufig trotzdem, hat man eine gewisse Aversion, oder? Weil man natürlich sagt, wir müssen Risiken berechnen, bewerten. Und ich könnte mir vorstellen, da du ja auf dem Sitz der Innovation sitzt, dass du ja auch wahrscheinlich sehr oft spürst im Alltag, dass jetzt nicht jeder Juhu schreit, wenn man mit irgendwie vielleicht einem versicherungsfremden Thema beispielsweise kommt, wo man vielleicht gar nicht einschätzen kann, ist das jetzt irgendwie sinnvoll, ist nicht sinnvoll, ist ein Risiko drin oder nicht? Oder wie würdest du da auf deine Karriere zurückschauen, als Innovator nachweislich wirklich zu sagen, du gehst rein, um neue Themen zu identifizieren, die zu treiben. Ich meine, wie haben da deine Arbeitgeber früher dann auch so reagiert?
Na, witzigerweise fand ich immer, die Kunden haben viel offener auf mögliche Innovationen reagiert. Also als ich noch zu meiner AXA-Zeit, als ich da auch für Business Development zuständig war und wir größere Kunden bedient haben und dann versucht haben, mit denen neue Sachen auszuprobieren. Mhm. Da waren die Kunden eigentlich offener. Mhm. In der Tat, das Mindset vieler Menschen in der Versicherung ist eher kalkulierend. Also es wird vermieden, ein allzu großes Risiko einzugehen. Und etwas, worin man keine eigene Erfahrung gemacht hat, was man daher auch nicht vernünftig kalkulieren kann, das stößt denn dann natürlich verständlicherweise auf gewisse Ressentiments. Mhm.
Und wann hast du gemerkt, dass du dann doch für diese Themen, also speziell Innovationsthemen, ein bisschen offener bist oder dich vielleicht auch ein bisschen mehr interessiert? Weil ich meine, du könntest ja auch einfach Versicherungsprodukte primär designen, verkaufen, managen, also aber du machst ja auch noch viele andere Themen, kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf, aber wann hast du gemerkt, dass dich das Thema Innovation schon auch sehr interessiert?
Na, sagen wir anders, mich hat immer das klassische Versicherungsgeschäft nicht interessiert.
Okay.
Das war schon so nach der Ausbildung, wurde mir eine Stelle als Sachbearbeiter Haftpflicht angeboten. Okay. Und da habe ich gesagt, nee, das kann es ja nicht sein, das hast du in der Ausbildung, hast du das in 3 Monaten hast du durchblickt, wie das geht. Das ist alles sehr standardisiert und strukturiert. So muss es auch sein.
Ja.
Aber da habe ich gemerkt, das ist für mich viel zu wenig Abwechslung. Mhm. Insofern war das eher meine natürliche Neugierde, die mich in so eine Richtung getragen hat. Und die ist ja vielfältig. Das muss ja nicht Innovation sein. Das kann auch, das können auch Digitalisierungsthemen sein, also reine Prozessauslagerung.
Absolut.
Ja. Was geht da? Was sind neue technologische Entwicklungen? Wie kann man Sachen miteinander verknüpfen? Wie kann man Partner miteinander zusammenbringen? Mhm. Also wenn man dann in andere Konstellationen reingeht, wie man Business gemeinsam betreiben kann. Also mich hat eher immer diese Neugierde angetrieben, was man dahinter noch machen kann. Das war immer so ein bisschen mein persönlicher Antrieb.
Cool. Ja, und ich meine, es ist, glaube ich, spannend, ist da auch, oder abwechslungsreich, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil das Besondere bei dir ist ja auch, du bist eben Bereichsleiter, aber du hast ja auch Geschäftsführerposten. Es ist ja auch nicht immer so, dass man quasi tatsächlich in einem Konstrukt ist, wo man eine Verantwortung für Digitalisierung und Innovation hat und gleichzeitig tatsächlich auch in gewisser Weise in der Haftung steht und Teil einer GmbH auch ist im Sinne des Organs. Also seit wann ist das so? Ich meine, du hast schon viele Jahre Geschäftsführerfahrung, glaube ich. Aber warum ist es überhaupt so, dass du diese Doppelrollen da auch jetzt in dem Zuge eigentlich hast?
Na, das war eigentlich eher zufallsgetrieben, weil mein Einstieg in das Provinzialuniversum war über die Besetzung der Geschäftsführungsposition eines neu gegründeten Corporate Startups.
Ah, okay.
Und da bin ich eingekauft worden, weil ich dieses Business Development bei der AXA in ähnlicher Form gemacht habe.
Okay.
Deswegen war man da auf mich aufmerksam geworden. Ich habe das da gemacht. Ich bin eigentlich als Geschäftsentwickler in diesem sehr fokussierten Startup eingestiegen. Und dann wurde mir im Nachgang diese weiterführende Rolle innerhalb des Konzerns angeboten.
Spannend,
die dann natürlich genau diesen Spagat bedeutet, aber die dann natürlich nicht unspannend ist, weil man dann den Boden für weitere Startups legen könnte.
Klar.
Oder auch andere Aktivitäten fördern kann. Also insofern war das denn dann eine Stufe nochmal hochgezogen.
Woher kommt das? Das ist mir auch schon aufgefallen, also als wir dann auch gemeinsam in Projekte gegangen sind. Das ist ja schon bei der Provinzial, aber ich glaube auch bei anderen Versicherern, eigentlich völlig normal, dass du gewisse Initiativen, also Vorhaben, egal ob jetzt digital oder Innovation, tatsächlich in eigene Entities packst. Hat das primär was mit der Regulatorik zu tun, dass in der Versicherungsbranche besonders so ist, weil ich kenne viele Unternehmen auch, die kommen nie an den Punkt, dass sie da überhaupt eine Gesellschaft gründen. Jetzt ist es bei euch so, du hast ja gerade gesagt, das war eigentlich sogar der Anfangspunkt oder der Auftakt, dass du eigentlich über ein eigenes Corporate Startup eigentlich in die Provinzial gekommen bist. Also warum ist das in der Versicherungsbranche dann vielleicht öfters der Fall oder ist es überhaupt öfters der Fall? Also, weil ich kenne das eigentlich in anderen Branchen anders.
Die kurze Antwort ist ja. Also okay. Es ist Regulatorik.
Okay,
schon. Weil das ist versicherungsfremdes Geschäft.
Ja.
Das darf nicht mit den Prämienkalkulationen. Also die Versicherungsbranche ist ja in ihrer Kalkulation nicht mehr ganz so reglementiert wie bis 1994. Bis 1994 mussten die Versicherungstarife genehmigt werden von der Aufsichtsbehörde.
Ja.
Dann setzte die sogenannte Deregulierung ein. Seitdem hat man da größere Freiheitsgrade.
Okay.
Aber das Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen, die BaFin, die achten da natürlich drauf. Und das darf nicht miteinander verwoben werden.
Okay.
Und insofern ist das aus zweierlei Sicht, also einerseits aus dieser regulatorischen Sicht, aber andererseits halte ich das persönlich auch für richtig, weil man denn dann natürlich auch gewisse Sachen hinsichtlich der kommerziellen Erfolgswirksamkeit isolieren kann.
Absolut, ja.
Also nicht nur, ich glaube, es hat auch eine gewisse, das haben wir uns dann auch für unseren Bereich erkauft oder erkämpft, dass wir dann auch ein gewisses Spending-Budget haben, wo wir dann andere Ideen mal mit Fake-Door-Tests oder wie auch immer ausprobieren können.
Ja.
Aber wenn man denn dann eine Idee hat, die zu einer gewissen Geschäftsreife kommt, dann ist auch wichtig, dass man die dann auch wirklich am Markt in so einer eigenen Entity verprobt, um dann zu schauen, funktioniert das? Also bekomme ich da ausreichend Umsatz, habe ich die Kosten unter Kontrolle,
ja, genau.
etc. pp. Also das ist so die natürliche Genese in manchen Fällen, wenn man etwas am Markt ausprobieren möchte und das dann reüssiert.
Ich finde es spannend, weil das wahrscheinlich bei euch ja dann schon fast ein Standardprozess. Das ist ja bei anderen Unternehmen, hatten wir auch schon oft mitbekommen, ist es ein riesen Hackmack, wenn dann mal eine GmbH gegründet wird für ein Thema. Vielleicht passiert das nur alle, weiß ich nicht, 8 Jahre oder so, dass man sagt, oh, jetzt gründen wir dafür eine Gesellschaft. Aber das ist ja bei euch wahrscheinlich fast dann normal, sowas relativ schnell aufzugleisen, oder?
Normal würde ich jetzt noch nicht sagen.
Okay.
Also, wir haben es jetzt 2-mal, 3-mal gemacht. Das heißt, eine gewisse Übung ja. Wir haben damals witzigerweise auch profitiert von einem Gespräch, da war ich gar nicht selber dabei, mit dem Burda Verlag.
Okay.
Der Burda Verlag hatte ein ganz nettes Bild oder ein ganz nettes Konzept, in welchen Stufen und in welchen Losgrößen die Ideenportfolien gemanagt haben. Und das begann dann, die hatten das in so Bootkategorien eingestuft. Und das begann dann irgendwie mit dem kleinen Paddelboot, also wie so eine Genese. Ne? Und dann wurde aus dem Paddelboot wurde dann ein Sportboot und aus dem Sportboot wurde dann ein größeres Boot. Und wenn es dann so diese kleinen Passagier-Dampfer-Rolle erreicht hat, dann hieß es, okay, ihr habt ausreichend am Markt reüssiert und jetzt, was braucht ihr, um dann ein Break-Even zu erreichen? Und dann bekommt man dann die Dotierung.
Ja,
und so haben wir es dann auch, seitdem ich jetzt da in dieser Funktion bin, haben wir ein weiteres neues Startup genau in diesem exemplarischen Modus ausgearbeitet. Wir haben dann eine Marktstudie erstellt, wir haben Interviews geführt, Testgespräche, das Ganze durchkalkuliert, ein Business Case aufgebaut, bis hin dann zur Gründung, Ausgründung und jetzt in der Marktphase. Und es läuft vernünftig.
Sehr gut. Und du hast gerade auch schon ein Stichwort genannt, nämlich Projektportfolio. Ich glaube, das ist, oder auch Innovationsportfolio spricht man auch oft davon. Und das ist, glaube ich, bei der Provinzial oder auch speziell bei dir ganz spannend. Man findet nicht so viele Menschen, die ja wirklich in der Breite viele verschiedene Innovationsansätze wirklich dann auch mal erleben oder mal aufgleisen oder auch selber mal wirklich erleben. Aber die kann man ja klar sagen, so diese typischen Stoßrichtungen, ich nenne es mal interne Befähigung, ja, dass man irgendwie die eigene Mannschaft für das Thema Innovation ready macht und nach Ideen beispielsweise schaut. Dann das Zweite, so wirklich dieses aus eigenen Fähigkeiten heraus etwas zu kreieren, Services, Produkte, wie auch immer. Ja. Und das Dritte dann eben auch zu sagen, wir gehen den nächsten Schritt und schauen nicht nur auf unsere eigenen Ressourcen, sondern wir gehen viel mehr in intensive Partnerschaften, Netzwerke und heben darüber Innovation. Das ist nämlich das Spannende, dass ihr eigentlich ja alles macht. Also das kann man heute, glaube ich, findet man auch alles an Informationen. Das heißt, ihr fahrt eigentlich einen sehr, sehr breiten Portfolioansatz und schaut auch, was passt ein für was. Kannst du da mal so ein bisschen so deine Erfahrungen teilen? War das eigentlich immer klar, das so zu tun? Was sind Vorteile von dem einen, was sind Nachteile von dem anderen? Wie würdest du da heute drauf schauen, wenn du wirklich sagst, okay, du managst eigentlich ein Innovationsportfolio in gewisser Weise mit verschiedenen Initiativen? Unterscheiden die sich in den Zielen? Ist das alles überhaupt alles aus deiner Sicht Innovation? Wie würdest du das überhaupt bewerten?
Na, wenn ich ehrlich bin, war es auch ein evolutionärer Prozess.
Okay.
Es war mitnichten so, dass wir uns da einen 6-Jahres-Plan vorgenommen hatten, weil als ich zur Provinzial kam und wir den Bereich neu gegründet haben, der ist nach einer Fusion von 2 Provinzialversicherungsgesellschaften, ist er wirklich neu entstanden und durch das Team und mich damit Leben gefüllt worden. Und wir hatten anfangs mit der Situation zu kämpfen, dass nicht alle Zielstrukturen schon fertig definiert waren, nicht alle Funktionsbereiche waren sortiert. Und insofern war das Einfachste, was wir machen konnten, einmal diesen Transformationsskill zu trainieren. Und das war auch driven by chance. Also es gab dann eine tolle Initiative, das war ADA, nannte sich das. Das waren Verena Pauster, in der Startup-Szene, Frau Professor Meckel, die ehemalige Kommunikationsberaterin von Clement in Nordrhein-Westfalen, also hochrangige, sehr, sehr schlaue Damen, die dann ein solches Cross-Industry-Programm aufgebaut haben. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt schon nicht viele Projekte machen können nach der Fusion, weil die strukturellen Voraussetzungen noch nicht geschaffen sind, dann lass uns doch mal etwas für die Mitarbeiter machen, um so eine Art Offenheit zu trainieren.
Okay.
Das heißt, das war wirklich der Einstieg, in diese Skills einzusetzen. Und ein Teilelement dieses aber extern konfigurierten Programms, was wir nur nach innen drin noch inszeniert und schön gemacht haben, um damit so eine gewisse Basisbegeisterung bei den Leuten zu wecken. Das war denn dann mit so Cross-Industry-Projekten schon. Also die haben aus diesem Programm heraus erste Themen erarbeitet, die denn dann über mehrere Gesellschaften hinweg erarbeitet wurden. Und das war eigentlich auch der Nukleus, dass wir gesagt haben, hey, das Ganze hatte ein natürliches Ende. Also das Programm, das lief immer eine Staffel, läuft ein Jahr.
Okay.
Das heißt, wir haben eigentlich eine ganze Reihe von tollen Ideen gehabt für internes Wissensmanagement. Es waren gute Themen dabei. Wahnsinnig spannend. Und ich war damals total beeindruckt, mit was für einem Engagement und mit was für einer Leidenschaft die Mitarbeiter, die auch sich selber bewerben mussten. Also wir haben bewusst gesagt, wir machen keine Top-Down-Auswahl. Ja. Also nicht, dass die super-duper Mitarbeiter aus dem Bereich, sondern wir haben gesagt, wir machen nur über Motivationsschreiben.
Okay, ja.
Nur über Motivationsschreiben. Und wir haben wirklich blind über Motivationsschreiben ausgewählt. Das war eine ganz schöne Zäsur innerhalb der Provinzial, dass man nicht vorher sagen konnte, der und der nicht, weil der hat mal was Böses gesagt.
Genau, ja.
Ne, sondern wir haben gesagt, wie so ein Blind-Voting, weil wir wollten die Leute mit der höchsten Motivation haben. Und der Spirit, den wir darüber geweckt haben, der war großartig. Und diese Ideen, die haben dann freiwillig an diesen Ideen weitergearbeitet, was echt toll war.
Ja.
Und das war dann die Grundlage dafür zu sagen, hey, lass uns denn dann mal weitere Innovationsformate intern kreieren, die denn dann aber von vornherein so aufgesetzt sind, dass sie auch eine gewisse Duration, eine Umsetzungschance haben können, weil sie denn dann an den internen Realitäten orientiert sind.
Genau,
nicht etwas, ne, eine Verena Pauster gibt ein Thema vor, was am Markt gerade ajour ist, sondern wir gehen von unseren vorhandenen Herausforderungen,
absolut,
davon gibt es ja satt jederzeit in irgendeinem Unternehmen und
total,
sagen, wir bieten diese Herausforderung interessierten, willigen Menschen an, auch aus anderen Bereichen, um sich dann auch mal übergreifend von dem eigenen Bereich. Also warum nicht mal jemanden aus der Compliance-Abteilung, der sich um ein Schadenthema kümmert.
Absolut, ja.
Ne, weil das ist ja unsere Branche und die Produkte versteht ja eigentlich jeder, der in der Versicherungsbranche arbeitet. Aber denn dann mal über unterschiedliche Denkmodelle auf das gleiche Problem gehen. Mal schauen, was denn dann für Ideen rauskommen. Und das war denn dann quasi über dieses Transformations-, also dieses Trainingsmodul, kamen wir denn dann in diesen internen Innovationswettbewerb, den wir dann Voice of Innovation genannt haben, weil wir den von vornherein so angesetzt haben, dass er einigermaßen standardisiert und standardisierbar ist, um das denn dann in regelmäßigen Intervallen durchführen zu können.
Okay, ich glaube, also super spannend, allein der Schritt schon, ich meine, da kommen ja schon viele Firmen aus kulturellen Gründen dann oft gar nicht hin. Wie würdest du das bewerten, was ist, wenn man mal ganz versucht, rational drauf zu gucken, du hast schon gesagt, was leistet es, Motivation steigert es, die Fähigkeiten steigert es, aber wo ist vielleicht auch die Grenze davon? Also ich meine, du hast schon gesagt, es geht halt um Ideen primär und wahrscheinlich um Ideenkonzepte oder vielleicht erste Validierungen, aber die Frage ist ja dann auch oft, geht es dann weiter oder geht es nicht weiter, wo ja viele Kritiker oft sagen, warum macht ihr den ganzen Aufwand intern, warum holt ihr nicht irgendwie externe, baut irgendwie eine GmbH auf, Stichwort so ein bisschen Company Building, kennst du ja auch so die ganze Historie, und dann seid ihr doch viel näher am Markt und dann kriegt ihr auch direkt wirtschaftliche Traction rein. Also würdest du sagen, das ist überhaupt miteinander vergleichbar oder ist es eine wichtige Vorstufe oder geht es eher in die Richtung Transformation, gar nicht so sehr in die Richtung Innovation? Also wie positionierst du sowas überhaupt in dem Innovationskontext?
Aus meiner Sicht ist es eine Vorstufe.
Okay.
Aus meiner Sicht ist es eine ganz klare Vorstufe. Wobei man jetzt Man bleibt, wenn man diese internen Formate macht, bleibt man natürlich immer sehr eng an den Kerngeschäftsfeldern. Also etwas, was richtig revolutionär wäre, was komplett neue Services wären, kommt eher in den seltenen Fällen raus.
Ja,
okay. Aber aus meiner Sicht, ich würde das wie so eine Vorstufe machen. Und dann kann man ja immer noch unterschiedliche Abzweigungen einschlagen, wenn man sagt, jetzt kommt hier eine wilde neue Idee raus und dafür würde es wirklich Sinn machen, gegebenenfalls eine neue GmbH zu gründen.
Ja.
Why not?
Ja.
Dann muss man es anders nochmal auspräzisieren, dann muss man wirklich einen Business Case erarbeiten, dann braucht man eine vernünftige Marktrecherche.
Klar.
Dann ist das nicht mit Clap Your Hands and Stamp Your Feet Wettbewerben absolviert, wo man mal für 2 Monate, drei Tage im Monat reinsteckt.
Ja.
Das ist dann nicht ausreichend, das muss man dann schon konsequenter verfolgen. Aber aus meiner Sicht ist das kein Widerspruch. Das ist wie so eine Pipe. Also man muss vorne neugierige Menschen haben,
die
Bock haben, an solchen Themen, an Weiterentwicklung zu arbeiten.
Ja.
Das ist das, was wir mit diesen Skills die Grundlage legen wollten. Dann gibt es solche Formate, wo man Impulse setzen kann und diskutieren und weiterentwickeln kann. Und dann schaut man, in welchen Split geht man dann rein.
Ja.
Gründet man es aus oder lässt man das sein?
Ja, ich glaube auch, dass viele, ich glaube zumindest Entscheider oft auch unterschätzen, wie du es auch gesagt hast, man braucht erstmal die Leute, die solche Themen überhaupt treiben wollen, aber auch können. Und es gibt ja schon so gewisse Innovationslogiken, egal ob jetzt Methoden oder irgendwelche Schritte oder Abkürzungen oder Growth Hacks, wie auch immer das heißt, die muss man auch erstmal lernen. Also das ist ja nicht so, dass ich, wenn ich jetzt irgendwie im Produktgeschäft jahrelang gearbeitet habe, sofort weiß, wie man dort vorgeht, oder? Also ich meine, das heißt, das ist schon eine Mischung aus, klar, Training, die Leute für sensibilisieren, die Leute überhaupt gewinnen überhaupt für das Thema, oder? Und aber auch mitnehmen am Ende des Tages, oder? Also, weil ansonsten, glaube ich, gibt es, glaube ich, viele Unternehmen auch, die oft denken, da kommt jetzt sofort was Bahnbrechendes raus, aber du hast ja gerade auch schon gesagt, revolutionär soll es ja oft auch gar nicht vielleicht sein in dem Stadium, sondern ich will eigentlich erstmal die Leute haben, die überhaupt dafür sensibilisiert sind, sowas überhaupt umsetzen zu können, oder?
Ja, das ist richtig und das war in der Tat auch eine zentrale Erkenntnis, dass man über die richtige Methodik entweder vieles richtig oder auch vieles falsch machen kann. Also die Leute einfach so vor sich hin wuseln zu lassen, das ist schlechter Rat. Also wir haben uns denn dann bei unserer Voice of Innovation für eine gewisse Methodik entschieden.
Ja.
Ist das die immer gültige? Das weiß ich nicht. Für dieses Format war das Format, was wir da gewählt haben, so ein Design-Sprint gut.
Ja.
Wahrscheinlich wäre ich da zukünftig ergebnisoffener, ob man nicht auch andere Verfahren nutzen könnte. Aber es ist extrem wichtig, dass man eine gewisse Guideline, eine gewisse Struktur vorgibt, innerhalb dessen man denn dann diese Diskussionen und Entwicklungen verproben muss, damit man nicht zu schnell in so eine Frustrationsgrenze reinkommt.
Absolut.
Und die Frage nach der Fristigkeit ist die ganz zentrale. Wie lange braucht etwas, um eine gewisse Reife zu entwickeln? Was kann man davon erwarten? Wie viele Ideen sterben auch?
Absolut.
Oder funktionieren einfach nicht?
Richtig,
aus unterschiedlichsten Gründen. Und das kann in allen Phasen stattfinden. Also bei der ersten Marktverprobung, die Scheiterngründe sind so vielfältig,
brutal,
dass man die im Vorfeld auch gar nicht bestimmen kann.
Richtig, ja.
Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man immer relativ schnelle Blickpunkte auf den Status der Idee werfen kann, um dann festzustellen, bin ich jetzt hier in so einer Exit? Ist es jetzt besser, den Exit zu ziehen?
Richtig.
Oder fahre ich noch weiter?
Also
iteriere ich noch einmal, versuche noch eine andere Facette auszuprobieren oder bin ich jetzt irgendwann mal durch und stampfe das Ganze dann ein.
Ich glaube, der Aspekt, den finde ich extrem spannend, weil meine Beobachtung war auch in der Vergangenheit oft, egal ob jetzt bei Studenten oder eben auch bei Mitarbeitern, man hat am Anfang, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, eine Verliebtheit in die Idee oft auch. Ne? Ja. Und dann denkt man, weil diese Idee jetzt einmal im Kopf ist, muss ich an der auch auf jeden Fall dranbleiben. Aber die Kunst, wie du sagst, ist ja eigentlich eher so eine gewisse, ich sage immer, emotionale Distanz dazu zu haben, zu sagen, ich kann auch rational bewerten, ob es nicht sinnvoller ist, die Zeit auf eine andere Idee zu setzen, als jetzt diese Sache, totes Pferd und so weiter, dann weiterzureiten. Ist das auch was, was du oft beobachtest, dass ich weiß nicht, entweder Leute sich schwer tun damit oder dass das einfach auch ein Lernprozess ist, dass man irgendwann denkt, oh ja gut, es gibt viele Ideen, das allein heißt erstmal nichts, sondern die Frage ist, ist der Markt da, kriegst du es halt wirklich überhaupt eine Traction rein, kriegst du ein Feedback überhaupt vom Markt? Also,
ja, und das aus eigenem Erfahrungswissen. Irgendwann mal ist man selber mit drin und sagt, das kann doch nicht sein, die Idee ist doch so großartig. man will es nicht aufgeben. Ja. Aber gut, dann muss man da eine Nacht drüber schlafen oder man braucht dann einen vernünftigen Sparringspartner, der dann sagt, so komm, leg das jetzt schlafen oder ne, setz mal einen Monat aus, bring ein bisschen Distanz zwischen dich und deiner Ideenverliebtheit, was gut ist, weil natürlich ist diese Ideenverliebtheit ein ganz wichtiges Elixier, um diese extra Meile zu gehen.
Genau, absolut, ja.
Ne, also das ist so dein Motivationskick, dass du denn dann dein Hoodie anhast, ne, wo dann dein fiktives neues Logo draufsteht und ne, dein Team hat auch den gleichen Hoodie und ihr trefft euch dann immer abends und bastelt da noch an Ideen.
Ja.
Das ist schon großartig, aber man muss immer versuchen, so eine Balance zu bewahren.
Ja, ja.
Und wenn man sie nicht selber haben kann, dann braucht man, und deswegen sehen wir uns dann auch eher als solche Kuratoren in so einem Prozess, dass wir dann sagen, nee, denk da bitte nochmal drüber nach. Wir haben es losgelöst von dieser großen Challenge, wurden uns dann natürlich auch andere Ideen, isolierte Ideen angetragen. Und dann wollen wir oder gehen wir auch in diese Rolle rein zu sagen, geh nochmal zurück.
Ja.
Ist das wirklich das Problem?
Ja.
Ne? Du bist jetzt hier schon mit der Lösung. Du bist eigentlich gekommen mit der Lösung.
Ja. Ne? Und suchst noch das Problem.
Geh nochmal zurück auf los und geh nicht ins Gefängnis.
Ja.
Ne?
Ja.
So wie bei Monopoly. Dann muss man nochmal zurück auf Start.
Ja, okay. Du hast eingangs auch gesagt eben, oder ich hatte es auch vorgestellt, du ja mehrere Hüte aufhast und wir haben auch eben das Thema GmbHs oder Entities auch angesprochen und es gibt ja eine ganze Reihe bei der Provinzial. Das ist eben auch ja eine Entwicklung gewesen, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen manche Themen vielleicht ziemlich stark treiben und es eben auch in einer eigenen, mit eigenen Ressourcen, einer eigenen Entity. Kannst du da auch uns einfach mal mitnehmen, sagen, was gibt's da zu nennen? Also was habt ihr da für Learnings gemacht? Hat sich dafür gewisse Themen besonders gut geeignet? Wie weit seid ihr damit gekommen? Ist es ein guter Ansatz? Weil wenn man natürlich, glaube ich, denke ich mal, die Entscheidung trifft, da wirklich den Aufwand zu fahren mit einer eigenen Entität, mit eigenen Ressourcen, da muss man ja schon ein bisschen mehr überzeugt sein, dass es mehr als eine Idee ist, oder?
Ja, da habe ich davon profitiert, dass der Vorstand sich vor meinem Kommen dazu durchgerungen hatte, solche Geschäftsfelder ausprobieren zu wollen. Witzigerweise mit zwei unterschiedlichen Ansätzen aus den vor der Fusion vorhandenen Einheiten. Die eine Gesellschaft, wo ich als Geschäftsführer eingekauft wurde, das ist die heutige Provinzial Immo Service GmbH, die war von vornherein ausfinanziert. Das heißt, da war per se auch ein Mitarbeiteraufbau vorgesehen.
Okay.
Die hatte ein Basiskapital von mehreren Millionen. Und meine erste Aufgabe war, leider Gottes habe ich nach 6 Monaten festgestellt oder feststellen müssen, dass das Geschäftsmodell, das sollte so eine Art MyHammer-Plattform werden für die Vermittlung von Handwerkerservices, dass das nicht funktioniert, aus unterschiedlichen Gründen, ohne da jetzt zu tief reinzugehen.
Ja.
Und wir haben dann aber relativ schnell das Geschäftsmodell pivotiert und haben in so eine komplette Service-Angebot für unsere Kunden und auch Nicht-Kunden oder noch Nicht-Kunden entwickelt. Das heißt, die Provinzial Immo GmbH baut PV-Lösungen auf Privathäusern, das war der Einstieg.
Ja.
Mittlerweile Gewerbeimmobilien, Agrarflächen, Agri-PV wird auch mittlerweile angeboten.
Okay.
Dann war der logische Schritt, dann auch in Verkauf von Speicherlösungen reinzugehen.
Okay.
Auch die Installation von Wallboxen. Über die Installation von Wallboxen war die Vermarktung von THG-Quoten, also was man dann als Elektrofahrer verkaufen kann, das Zertifikat. Also es war ein relativ einfache Entwicklung, nachdem wir uns dann für eine andere Geschäftsmodelllogik entschieden haben, dass wir nicht ein reiner Plattformanbieter sind, sondern in so eine Generalunternehmerrolle reingegangen sind. Ja. Und es war extrem gut zu sehen, dass wir da eine ausreichende Testgrundlage hatten, weil wir für einige Jahre ausfinanziert waren.
Okay.
Das heißt, der Break-Even war vorgesehen in 5, 6, 7 Jahren.
Okay, wow.
Und in meinem Vorstellungsgespräch hieß es dann auch, ja, Herr Bartsch, wenn das denn dann nicht so schnell reüssiert, wenn wir in so etwas rein investieren, dann haben wir da auch einen ausreichend langen Atem. Und das zeigt die Provinzial gerade. Das heißt, und die Firma hat mittlerweile knapp 10 Millionen Umsatz, hat über 20 Mitarbeiter.
Okay.
Nicht alles ist glatt gegangen.
Klar.
Wurde auch Fehler gemacht. Und aber die ließen sich alle wieder heilen und entwickelt sich gut. Und witzigerweise war in dem anderen Konzernteil eine GmbH gegründet worden, aber mit einem anderen Ansatz, ohne dass da dedizierte Mitarbeiter für abgestellt oder eingestellt wurden. Das heißt, man hatte zwar einen GmbH-Mantel geschaffen, also man ist schon den einen Schritt
gegangen,
hat das aber quasi mit so Projektkapazitäten
besetzt.
Und das hat sich, und da bin ich auch Geschäftsführer, und das hat sich im Nachgang als auch ein Stück weit Achillesferse herausgestellt, weil man kann eine GmbH nicht als Projekt führen.
Okay, ja.
Das geht nicht, weil da kommt genau diese Traktion, dieses von morgens bis abends, sich als Unternehmer fühlen und tun und mit voller Leidenschaft reingehen und auch diese Passion entwickeln. Das hat nicht funktioniert. Man hat wirklich versucht, auch im Akquiseprozess, weil das Produkt dieser Apato GmbH, sehr schlauer Ansatz, auch wieder sehr nah am Kerngeschäft. Also das ist vielleicht auch die wichtigste Prämisse. Dadurch, dass die Sachversicherung, also Wohngebäude, Hausratversicherung, das Kerngeschäft oder ein großer, wesentlicher Ast der Provinzial sind, da kennt man sich natürlich in der Branche entsprechend aus oder hat auch gute Kontakte oder kann die Kunden ganz gut einschätzen. Und wenn man dann Services entlang dieser Kernklientel entwickelt, hat man dann schon eine gesunde eigene Expertise. Aber dann neue Produkte zu vermarkten und dann diese Kunden zu gewinnen, das geht nicht über Linienfunktionen. Das hat sich als zu schwierig herausgestellt. Und deswegen ist diese Idee nicht so ganz reüssiert und ist immer schwierig geblieben. Aber bei der dritten GmbH, bei der Datenservice Plus GmbH, da haben wir dann quasi wiederum dieses Erfolgsmodell aus Düsseldorf kopiert und haben gesagt, wenn wir das machen, dann gründen wir das sofort aus, dann holen wir sofort das erforderliche Investitionskapital bis zum Break-Even.
Okay, krass.
Und es war von vornherein die Prämisse, die ich denn dann mit dem Team, ich habe gesagt, ihr müsst auch bereit sein, losgelöst, wie wir das vertraglich regeln, aber ihr müsst bereit sein, in die Verantwortung dieser Gesellschaft zu gehen.
Absolut. Ja.
Und das waren unterschiedlichste Spezialfunktionen. Der eine war in meinem Team, deswegen konnte ich mit dem immer sehr vertrauensvoll und offen sprechen. Aber der zweite, der heutige Mitgeschäftsführer von mir, der war Abteilungsleiter und hat dann auch eine Abteilungsleitung-Position aufgegeben.
Wow, okay.
Ja. Natürlich habe ich ihm die haben alle ein Rückkehrrecht bekommen.
Ja, okay.
Das war für die Provinzial selbstverständlich, aber nicht auf die gleiche Position.
Okay.
Weil das geht nicht.
Die können nicht,
weil ob es gut läuft oder nicht, kann es ja erst nach Jahren
natürlich
zeigen. Und es war von vornherein glasklar und so haben wir es dann auch kommuniziert, dass ich sage, ich kann dir diesen Posten nicht für 3, 4 Jahre trocken halten.
Ja.
Du kannst zurückkommen, also du hast kein finanzielles Risiko, dass du ins Loch fällst, wenn das nicht funktioniert. Aber eine Besitzstandsgarantie, wie es dann immer so schön heißt, technokratisch, das können wir dir nicht geben.
Okay, ja.
So, ja. Aber, und das ist jetzt die wahnsinnig schöne Geschichte zu sehen, wie denn dann dieses Team, das schon vorher auf dem Projekt, was dann ja auch der Nukleus der Ausgründung war, war eine tolle Lösung. Das hatte ein Technikteam entwickelt. Das war um Geoinformationen. Es geht um Geoinformationen, über Gebäudeinformationen. Das ist doch nicht Rocket Science. Aber diese kombiniert mit meteorologischen Informationen, wo man denn dann auch Wettersimulationen durchführen kann. Und das war eine total spannende Kombination, wie wir sie vorher an dem Markt in dieser Konstellation noch wenig gesehen haben. Und wo wir gesagt haben, das passt natürlich zu unserem Geschäft. Und da haben wir eine sehr hohe Glaubwürdigkeit.
Klar.
Und wir hatten dieses diese Datenkenntnisse schon seit 6, 7, 8 Jahren innerhalb des Konzerns. Mhm. Und dann konnten wir natürlich auch diese Erfahrung, das war dann halt nichts, was gerade so ein erstes Mock-up war, sondern es war ein tiefes Produkt, was wir wussten, wie es funktioniert. Und dementsprechend waren die Interviews natürlich auch sehr fundamental. Cool. Und als wir dann festgestellt haben, ja, Energy, Banken, Immobilien, die Immobilienbranche hat Bedarf an solchen Lösungen. So, also dann von den qualitativen Interviews, weil im B2B-Bereich machen quantitative Interviews keine groß oder weniger Sinn. Ja, ja. Eingeschränkt Sinn. Ja. Deswegen haben wir denn dann eine ganze Reihe von qualitativen Interviews geführt vor dem Vorschlag, dass wir diese Gesellschaft ausgründen. Und das Team ist dann auch wirklich rausgegangen. Und
spannend, okay.
Ja, es ist seit etwas mehr als einem Jahr ist das Produkt live. Auch jetzt lernen wir wieder. Wir lernen, dass der Verkauf von Daten-Services, also einer Data-as-a-Service Lösung, eine längere Verkaufszeit beinhaltet, als wir es in unserem Business Case einkalkuliert hatten. Okay. Wir dachten so, vom Erstkontakt bis zum Abschluss hatten wir so ein Jahr. Nee, es kann durchaus 2 Jahre oder auch mehr dauern. Ja. Logisch, der Grund im Nachgang ist ja Grund natürlich völlig klar, weil klar. man mit Data Protection und IT Security hat man natürlich, nachdem man die entsprechende Fachabteilung überzeugt hat, geht der Einkaufsprozess los. Auch das ist immer eine gewisse Zeitfresser, logischerweise. Aber solche Learnings machen wir. Wir sind aber immer noch innerhalb von unserem Plan, weil wir auf einer anderen Seite ein bisschen besser, wir haben weniger Kosten verbraucht, als wir einkalkuliert hatten. Und insofern ist, dass wir noch nicht ganz auf der Umsatzhöhe landen, was wir im Business Case vorgesehen hatten, sind wir aber immer noch innerhalb des Korridors. Und insofern ist ja noch alles auf grün. Aber das sind spannende Erfahrungen. Und
krass,
jeden Tag kommt eine neue Erfahrung dazu. Ja. Also es ist schon, sehr, sehr spannend.
Ich meine, von den Zyklen finde ich es auch spannend. Allein schon irgendwie 6, 7 Jahre dem Thema zu geben, das erlebt man ja auch nicht überall. Also das finde ich dann schon, aber ich meine, klar, eine Versicherung hat einen langen Atem, glaube ich, an vielen Stellen. Das ist, glaube ich, klar. Von daher habt ihr da, glaube ich, sehr gute Voraussetzungen. Das andere, was ich spannend finde, ist das Skin in the Game. Könnt ihr ja so meinen, der Versicherungsmitarbeiter geht nicht in so eine Entity, aber ihr zeigt ja, dass tatsächlich das Team ja dann auch da reingegangen ist und daran geglaubt haben und das dann auch wirklich bereit sind. Oder habt ihr dann zum Teil auch zu 50%, weiß nicht, am Markt geheiert, weil ihr die Internen zum Teil nicht überzeugen konntet, in so eine Gesellschaft zu gehen?
Das war ganz erstaunlich. Okay. Also sagen wir mal so, die Gespräche mit den Mitarbeitern, ich hatte natürlich, als wir dieses ganze Projekt gestartet hatten, habe ich die Frage ex ante gestellt. Natürlich haben die mir am Anfang gesagt, ja. Ja. Und dann hatten wir das Funding dann durch. Also Vorstandsentscheidung war da, wir bekommen jetzt x Millionen für die Gründung dieser Gesellschaft. Dann hatten die natürlich eine ganz gute Verhandlungsposition. weil die wussten, ohne mich wird die Bude nicht funktionieren.
Ja.
Ne? Das waren die Key Skills, die wir denn dann hatten. Aber ich war, es hat eine gewisse Zeit auch nochmal gedauert, bis wir denn dann diese Ausgleichsverhandlung gemacht haben, weil ich verzichte natürlich innerhalb einer solchen Startup GmbH auf eine Menge Annehmlichkeiten, die sie vorher in so einem Konzernkonstrukt mit Mitarbeiterfestivitäten und Mitarbeitervergünstigung können sie natürlich nutzen als 100% Tochtergesellschaft des Konzerns. Aber eine ganze Reihe von kleineren Betriebsvereinbarungen, die dann nicht gelten können, man denn dann ja keine große Personalabteilung hat. Also es gibt keinen Personaler.
Ja.
Der Geschäftsführer ist der oberste Personaler.
Ja, genau.
Und insofern, man bedient sich ein Stück weit der Ressourcen des Konzerns bei Einstellungsprozessen und Ausschreibungen und etc. pp.
Klar.
Aber das ist natürlich viel, viel, viel handmade. Und das Interesse, und das hat mich auch sehr überrascht, gerade von den Jüngeren war deutlich größer als gedacht.
Ja, okay.
Im Gegenteil, wir haben denn dann sogar am Ende die internen Diskussionen gehabt, dass gerade die Jüngeren, die total Bock darauf hatten, Startup-Atmosphäre in einem geschützten Rahmen leben und arbeiten zu können, dass die Kollegen aus den Traditionsbereichen, die Betriebsbereiche, IT, ja. IT-Betrieb, Cloud-Betrieb, dass sie gesagt haben, bitte holt uns hier nicht unsere Top-Kandidaten ja,
klar,
weg.
Klar.
Die nächsten Positionen müsst ihr bitte draußen am Markt einkaufen, damit ihr hier nicht unsere modernen Leute wegkauft.
Ja, klar. Ja.
Aber diese Kombination, ein exploratives Feld, was Neues auszuprobieren und dennoch so ein gewisses Backing zu haben durch einen großen Mutterkonzern. Also da war ich erstaunt, wie reizvoll das für viele jüngere Mitarbeiter ist.
Und
vielleicht auch als Information, also diese große, ne, ich bin der Daimler, ich schaffe, ich bin ja in Stuttgart, ich schaffe beim Daimler, ich kann nicht schwäbeln, aber ich glaube, das unterschätzt man,
ja, stimmt.
Wie viel Spaß das macht, ohne dass man dann wirklich Angst um sein Leben hat bei den kleineren Startups.
Absolut.
Die frei finanziert sind oder Inhaber finanziert sind oder VC finanziert sind.
Total.
Ne? Also die dann aber, wenn die nächste Finanzierungsrunde nicht läuft, die dann auch alle weg sein können.
Total.
Ne? Ja. Jetzt zack, Stecker raus, insolvent.
Ja.
Also das Risiko hat man denn dann, wenn eine große Gesellschaft direkt als Investor dahinter
Absolut.
Steht? Natürlich in der Form nicht.
Das ist richtig, ja. Vielleicht noch letzte Frage zu dem Punkt, weil gerade spannend ist ja auch, da reden ja viele von, also Ausgründen ist das eine, aber Eingründen dann wieder das andere. Gibt es die Diskussion jetzt schon, zum Beispiel bei dem Thema, und ist es was, wo du schon Erfahrung gesammelt hast, vielleicht auch bei AXA oder so, dass man vielleicht auch den falschen Zeitpunkt erwischt? Weil oft nimmt man ja vielleicht auch diese Dynamik raus, dass man eben sagt, oh, das muss jetzt hier ein neues Geschäftsfeld werden, aber das wird jetzt hier quasi wieder eingegliedert. Kennt man ja auch so, wenn man bei M&A-Transaktionen Startup holt, dass dann die ganze Dynamik flöten geht, die Leute dann auch gehen, weil sie sagen, genau diese Autonomie habe ich nicht mehr. Also weißt du da aus deiner Historie, so wann ist da ein guter Zeitpunkt? Ist es dann, wenn gewisse Wachstumsraten einfach irgendwie auch nicht mehr erreicht werden, dass man sagt, okay, jetzt ist man relativ gesettelt, jetzt kann man es eigentlich wieder zurückholen und davor ist es eigentlich nicht so clever, weil da sollte man eigentlich am Markt relativ frei agieren können, oder ist es egal, oder also gibt es da...
Na, ich glaube, die Branche hat so einen gewissen Zyklus jetzt hinter sich, aber das war eher kapitalmarktorientiert.
Okay.
Also solange die Zinsen am Markt so niedrig waren, waren neue Geschäftsmodelle, die einigermaßen plausibel klangen, und eine gewisse Reamortisierung versprochen haben, hochgradig spannend.
Ja.
Mit dem Drehen am Kapitalmarkt ist diese Risikobereitschaft rapide in sich zusammengesunken. Und das haben wir auch bei uns festgestellt, dass man denn dann sagt, ja, warum sollen wir denn dann in so risikobehaftete Investitionen reingehen? Wir können doch am Kapitalmarkt wieder XY-Prozentpunkte realisieren.
Ja.
Also das kaufe ich mir sicher ein, damit kann ich meine Kernprodukte substanziell und sicher ausfinanzieren und eine gesunde Verzinsung anbieten. Ich gehe das Risiko nicht mehr ein. Aber das ist weniger, glaube ich, Geschäftszyklus aus der Branche heraus, sondern eher Kapitalmarkt induziert.
Okay, ja.
Das sind so diese Zyklen.
Ja, das bringt mich direkt zur dritten Säule, nämlich das ganze Thema Co-Creation. Startups hast du gerade angesprochen. Ich glaube, das Thema, mit Startups zusammenzuarbeiten, das verfolgt uns ja eine Weile. Ich meine, ich weiß noch, ich hatte das 2014, habe ich das in meiner DIS angefangen, mir anzuschauen. Dann war das, glaube ich, die Hochzeit, so 2014 bis 2019. Dann kam eben das ganze Venture-Clienting-Thema auf. Ich glaube, erstmal mit BMW, der Startup-Garage, wo man schon dieses Venture-Clienting-Modell so zum ersten Mal genannt hat, eben nicht über Beteiligung beispielsweise zu gehen, sondern eher sich beispielsweise als Kunde zu verstehen. Wie wichtig ist heute für euch das ganze Thema Co-Creation? Einerseits Richtung Startups, aber andererseits auch Richtung so Innovationshubs-Netzwerke?
Wir haben direkt zu Beginn haben wir viel damit ausprobiert.
Okay.
Also wir haben relativ schnell, weil wir eine relativ kleine Stabstruppe sind, haben wir relativ schnell gesagt, wir können das ja nicht alle selber monitoren. Das heißt, wir sind gezielte Partnerschaften mit den Startup-Zentren eingegangen, mit dem Intralab in Köln, mit dem Digital in Münsterland, später dann auch mit dem Introtech Hub in München, die denn dann für uns diese Art Scouting-Funktion übernommen haben oder von deren kuratierten Programmen wir profitiert haben, um dann so eine gewisse Pre-Selection von Themen und Startups zu erfahren und uns darüber schlau zu machen und haben denn dann die wir für spannend erachtet haben, auch immer versucht, zu so einem Matchmaking mit relevanten Geschäftsbereichen bei uns zusammenzubringen.
Okay, ja.
Nicht wir, weil wir haben ja keine originäre Fachbereichsverantwortung.
Ja.
Das heißt, wir haben gesagt, ey, da ist etwas, die machen da auch im Bereich Schadenverhütung. Mhm. Also wir haben zum Teil Startups gefunden, die neue Techniken im Bereich Schadenverhütung gesehen haben oder Schadenmanagement-Prozessen und haben dann immer mit den zuständigen Fachkollegen gesagt, kennt ihr die schon? Mhm. Wenn ja, dann ist alles gut. Dann brauchen wir da keine Energie reinstecken. Wenn nein, hört euch die doch mal an. Könnte das für euch was ein spannendes Thema sein? Und haben relativ früh angefangen, das miteinander zu matchen.
Okay.
Wobei wir dann, und deswegen habe ich mich dann auch in der Tat intensiver mit diesem mit dem Thema von BMW beschäftigt. Mhm. Wir haben dann festgestellt, dass diese Interessewecker, das ist relativ schnell, das ist einfach.
Ja.
Und dann setzt so eine Art tumulthafte Naivität ein. Dann ist das Startup begeistert, weil sie da einen großen Fisch gefangen haben. Der Fachbereich ist begeistert, ne, weil die sagen, hey, das könnte ja hier genau zu meinem Thema passen.
Ja.
Nur dann beginnt natürlich so eine Mühle, die dann in so einem Konzern erstmal greift. Dann schickt erstmal, IT-Security schickt dann erst einmal einen oder weiß ich nicht, der Einkaufsbereich schickt erstmal Lieferkontrollkettengesetz, einen Fragebogen mit 800 Seiten.
Ja.
Übertrieben jetzt formuliert.
Ja.
Und das überfordert dann.
Vertragsstrafen über 100 Millionen oder so.
Startup, die dann, weiß ich nicht, auch noch frühphasig sind und eigentlich erst so ein erstes Mockup haben, aber noch keinen ausgereiften Dokumentationsprozess.
Ja.
Und da haben wir relativ schnell gelernt und haben dann auch festgestellt, nee, mit so ganz frühphasigen Startups macht es wahrscheinlich weniger Sinn.
Ja.
Wenn die sich da noch nicht ganz sortiert haben, also die sollen schon wissen, was so Regulatorik heißt und was da auf die zukommen kann. Und dann haben wir jetzt unsere Rolle oder sind gerade dabei, unsere Rolle neu zu definieren, dass wir sagen, und wir bleiben dann auch, wenn die erste Interessenslage überwunden ist, dann bleiben wir das Bindeglied, um sowohl dem Fachbereich die Auseinandersetzung mit den Einkaufsabteilungen, also und damit meine ich jetzt nicht nur den Einkauf, sondern auch Legal, die den Contract machen, die IT-Security, Datenschutz, also um all diese neuralgischen Einkaufspunkte dann in so einem Coaching- und Begleitungsprozess zu begleiten.
Ja.
Und also das ist ja das, was Venture Clienting dann versucht zu standardisieren und sich vorzunehmen. Und das ist ein guter Weg. Die Frage, ob wir uns denn dann nur als Kunde oder auch als Investor oder wie auch immer beteiligen, ist aus meiner Sicht auch nachgelagert.
Ja, okay.
Wichtig ist, glaube ich, dass diese Startups natürlich diese interne Betriebsblindheit öffnen und lösen können. Unabhängig von der Fragestellung, ob das der richtige Zeitpunkt ist, wann man miteinander zusammenarbeitet. Manchmal ist es auch so, wenn man sagt, es ist zwar eine brillante Idee, aber macht erstmal eure Hausaufgaben. Also bringt das erstmal in so eine erste Verprobung rein und dann legt man sich das vernünftigerweise auf wieder Vorlage und sagt, in einem Jahr können wir uns gerne nochmal treffen. Also wir hatten so ein KI-Startup, die gesagt haben, wir können Leitungswasserschäden prognostizieren.
Okay.
Basierend auf Gebäudeinformationen.
Okay.
Klang hochgradig spannend. Der Fachbereich war hochgradig interessiert. Als wir denn dann aber die Prognoseergebnisse gesehen haben, merkte man, boah, das ist noch unausgereift.
Ja, okay.
Also das war noch nicht präzise, nicht ausreichend präzise genug im Prognosemodell. Die Underwriter konnten daraus jetzt keine zusätzliche Expertise oder keine besonderen Underwriting Rules daraus ableiten. Und insofern haben wir gesagt, die Idee war gut, ist auch nicht schlimm.
Ja.
Wir haben es ausprobiert, wir haben diese Testphase mit dem Startup, für die war es dann trotzdem ein ganz guter Werbewert, aber wir haben dann gesagt, nee, das macht jetzt keinen Sinn und meldet euch gerne, wenn eure Modelle da ausgereifter oder austrainierter sind. Aber insofern ist das ein extremst wichtiger Markt, um die eigene Betriebsblindheit, eine gewisse Technikoffenheit zu schauen, losgelöst von diesen großen generellen Buzzwords.
Ja,
ne?
Weil
wenn man ansonsten auf Konferenzen ist und die Berater sind da unterwegs und jeder redet dann von KI und ne? Eine liebe Kollegin sagt immer, im Weltfrieden sind wir uns immer sehr schnell einig. Aber wenn es dann ans Konkrete geht, dann kommt der Lackmustest und dann muss ich beweisen, ist das Versprechen, das da generell abgegeben wurde, auch wirklich belastbar.
Mhm. Vielleicht da auch noch letzte Frage, Stichwort Kooperation, was ich auch häufig sehe im Markt und ich glaube, das ist erstmal naheliegend, aber funktioniert wahrscheinlich manchmal mehr, manchmal weniger. Gerade wenn sich direkt Marktbegleiter, jetzt nicht unbedingt Wettbewerb, du hast ja vorher auch schön gezeigt, wie eben die Provinzial da aufgestellt ist, eben auch mit der SV-Versicherung und Co. Gibt es oft auch Initiativen, die man tatsächlich gemeinsam angeht? Ist es gut, ist es schlecht? Weil die Hubs, das sind ja auch Orchestrationsfunktionen, wo sich die bündeln, aber es ist ja nicht eine direkte Zusammenarbeit mit einem anderen Versicherer. Also ist es auch was Sinn macht, irgendwie mit anderen Versicherern gewisse Projekte gemeinsam anzugehen? Oder scheitert das an Kulturen oder an Prozessen oder Regulatorik? Oder also wie habt ihr da auch schon Erfahrung gesammelt?
An Regulatorik eigentlich nicht. Ich glaube ein Stück weit an der Kultur noch, in der Branche, dass die Versicherungsbranche ist ja, kann durchaus eine lukrative Branche sein, hochreguliert, hochkomplex, nicht ganz einfach zu verstehen für Disruptoren. Deswegen gibt es seit 20 Jahren noch keinen Einbruch von Amazon oder Google in den Versicherungsmarkt, aber damit natürlich auch geprägt eine gewisse Autarkie. Es gibt nicht umsonst x-hundert Versicherungsgesellschaften immer noch. Aber es setzt sich so langsam die Erkenntnis durch, dass man innerhalb der Versicherungsbranche auch stärker kooperieren kann. Schönes Beispiel ist die Hook, die das sehr intensiv vorantreibt, mit unter dem Begriff Coopetition. Man ist Competitor, aber man arbeitet dennoch zusammen.
Absolut,
Und weil man denn dann einen Schutzwall gegenüber anderen Branchen legen könnte. Im Kfz-Bereich ist das natürlich ganz klassisch die OEMs.
Ne? Ja, klar, also, klar.
Jeder rechnet damit, durch Digitalisierung von Abschlussstrecken
natürlich,
eigentlich OEMs in diesen Kfz-Versicherungsmarkt reinkommen können.
Ja.
Und dann braucht keiner mehr eine Autoversicherung einer Pfefferminzia XYZ,
klar.
Sondern dann hat man die Audi, BMW und Daimler-Versicherung.
Absolut.
Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass die Versicherungsbranche da, also meine persönliche Meinung ist, dass die Zusammenarbeit sehr stark von Vorteil ist, weil die Regulatorik ist identisch. Und ein Startup, das mit einer Versicherung einmal diese gesamte Ochsentour gegangen ist und sich dann auf alle möglichen Folgefragen auch mit VAIT oder DORA-Verordnungen durchgekämpft hat, was man alles machen muss, was man berücksichtigen muss, um doppelte Sicherheiten in der Datenspeicherung einzurichten, gerade bei personenrelevanten Daten, die dann ja einer besonderen Sensibilität unterliegen, dann sind die einmal gestellt. Das kann ein frühphasiges Startup wahrscheinlich weniger, aber wenn die ihre erste Finanzierungsrunde haben, dann sind die auch tauglich für weitere Branchen. Also es gibt noch eine gewisse kulturell bedingte
Barriere.
Vorsicht in der Zusammenarbeit. Und es gibt gewisse Marktakteure, die einfach so groß sind, dass sie sagen, da wo ich bin, ist vorne. Aber ich sage jetzt mal, die hinteren Plätze, die arbeiten da schon sehr viel offener. Und das ist auch so ein Spirit, der sich da zunehmend durchsetzt.
Cool. Konrad, wir kommen zum Ende. Was mich noch abschließend interessieren würde, dadurch, dass du ja schon wirklich viel gesehen hast, du redest ja auch viel mit Dienstleistern, du siehst, wir haben schon viel selber ausprobiert. Was würdest du denn sagen, was sind so vielleicht die überbewertetsten Themen im Innovationsbereich? Also kann man das sagen, so Sachen, wo du schon eher so dann wegguckst oder müde lächelst? Oder also gibt es da so Buzzwords oder Themen oder Dinge, wo du sagst, komme damit nicht, also das ist wirklich ausgelutscht oder das ist einfach auch, da ist nichts dahinter oder das ist ein Stereotyp, der hält sich, aber das stimmt halt einfach nicht. Also gibt es irgendwelche so Muster, wo du für dich gemerkt hast, okay, ja, so what?
Ja, es gibt zwei Themen, die mich verfolgen, seitdem ich in der Versicherungsbranche bin,
also seit
über 25 Jahren.
Ja.
Das eine Thema ist mal, wie kommen wir an junge Kunden ran? Und das zweite Thema ist so, wenn man in so in bestimmte Nationalitätensegmente reingeht. Also dass man sagt, ich habe hier eine gewisse Bevölkerungsgruppe und was mache ich da?
Ja.
Weil das klingt immer relativ trivial.
Ja.
Natürlich gibt es gewisse Nationalitätengruppen.
Ja.
Aber so wie die Erkenntnis klar ist, ist beides in der Umsetzung so komplex, weil wenn ich ja entsprechenden Stuffings von der Website bis hin zum Service-Personal, da brauchst du dann Native Speaker. Also das sind so Buzz-Themen. Und wenn ich dann sage,
too good to be true quasi so, oder?
Ja, wenn ich dann sage so, hey, lass doch mal was für junge Leute machen. Ich so, nee, bitte nicht. lass uns lieber. Das, natürlich braucht jeder junge Leute, das ist ein Low-Brainer, aber lass uns da fokussierter reingehen und das nicht als auf so einer Meta-Ebene diskutieren, weil dann endet man dann wieder auf diesem allgemeinen Platz der Ideen und dann wird es aber eh nicht umgesetzt oder realisiert.
Ja, okay, spannend. Ja, cool. Hab ich so auch noch nie gehört, aber ich glaube, macht natürlich Sinn und ist, glaube ich, auch tatsächlich immer, also sowieso immer aufwendig, glaube ich, zu einer gewissen Zielgruppe irgendwie einen Kanal aufzubauen. Von daher kann ich das auch stark nachvollziehen. Konrad, wir sind am Ende. Herzlichen Dank für den spannenden Ausflug. Wirklich, ich glaube, wir haben heute sehr viel mitbekommen, wie so eine große Versicherung tickt, warum man was macht, wie man es auch vor allem macht, gerade mit Blick auf ein Innovationsportfolio. Herzlichen Dank für deine Ausführungen und natürlich auch für eure eigenen Corporate Startups. Natürlich nur das Beste, klingt vielversprechend. Also von daher kann ich auch nur jedem mal empfehlen, da nochmal nachzuschauen. Nur um sicher zu gehen, ne? Also Datenservice Plus ist eine. Und die Provinzial Immo-Service. Genau. Also habe ich heute auch gelernt, dass ihr sogar direkt hier erneuerbare Energien nicht nur drüber redet oder grob anbietet, sondern tatsächlich das auch aufbaut. Sehr, sehr spannend. Von daher euch alles Gute dabei und hoffentlich bis bald mal wieder.
Dankeschön. Vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und